Wir sind heute bei der vorletzten Predigt unserer Predigtreihe angekommen. Unsere Predigtreihe Himmel und Hölle, was glaubst du? Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges an Infos, an Gedanken, an Impulsen gesammelt und uns einiges überlegt und haben ganz am Anfang zum Beispiel darüber nachgedacht, was uns wohl im Himmel erwarten könnte. Wir haben uns angeschaut, was sich hinter dem neuen Himmel und der neuen Erde verbirgt. Wir haben auch über die Hölle nachgedacht und uns unter anderem darüber Gedanken gemacht, ob sie eine ewige Bestrafung ist oder ob sie dahingehend ewig ist, dass ihre Bewohner nach einer Zeit der Strafe für ewig vernichtet werden. Das Gericht haben wir uns in den letzten beiden Predigten angeschaut und da über Gottes sorgfältiges Richten nachgedacht. Und darüber, dass seine Maßstäbe beim Gericht alle zum Zuge kommen werden. Wir haben uns auch spannende Fragen gestellt, zum Beispiel, wie Gott wohl bei denen entscheiden könnte, die aus welchem Grund auch immer nicht für ein Leben mit Jesus eine Entscheidung treffen konnten. All die Predigten könnt ihr auch zum Beispiel in unserer WhatsApp-Gruppe nochmal nachhören. Und heute wollen wir uns in der vorletzten Predigt über ein Thema Gedanken machen, was Himmel und Hölle in gewisser Weise miteinander zusammenbringt und verbindet. Man kann es nicht behandeln, ohne einen Blick in den Himmel oder ohne einen Blick in die Hölle zu werfen. Und ich spreche von der geistlichen Welt, eine für uns nicht sichtbare Realität, die uns umgibt. Und zu dieser Realität hattet ihr im Vorfeld auch die ein oder andere Frage, die ihr am Ausgang eingeworfen habt. Und wir wollen heute versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und die Fragen waren, was sagt die Bibel über den Feind bzw. über den Teufel und wie kann man sich am besten vor Versuchung schützen? Eine zweite Frage war, können Christen von Dämonen besetzt werden? Gibt es Bibeln in der geistlichen Welt? Eine, wie ich finde, sehr spannende Frage. Und können sich böse Geister zu Gott wenden? Wir wollen heute versuchen, mögliche Antworten auf diese vier Fragen zu finden und gleichzeitig einen Einblick in ein Thema bekommen, was so real und gleichzeitig so unbegreiflich ist. Es ist ein Thema, was uns konkret betrifft und bei dem wir uns gleichzeitig getrost unserem Sieger Jesus Christus anvertrauen dürfen. Und um beides möchte ich nun auch im Gebet bitten, dass wir einerseits in diesem Thema wachsen und es andererseits aber auch ganz bewusst Jesus in die Hände geben können. Herr, und darum bitte ich dich, dass wir wachsen in der Beziehung zu dir, in der Liebe zu dir, auch dann, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die herausfordernd sind. Herr, hilf uns, das zu erkennen, was dir wichtig ist, und öffne unser Herz, dass dein Geist wirken kann. Amen. Die geistliche Welt, geistlich, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber dieses Wort stellt mich immer wieder so ein bisschen vor Herausforderungen. Nicht nur, weil ich manchmal Probleme habe, geistig und geistlich auseinanderzuhalten, sondern weil es ein Wort ist, was nicht so richtig begriffen werden kann. Es ist irgendwie schwer zu ergründen und wenn es euch damit ähnlich geht, dann ist das nicht unnormal. Denn bei der geistlichen Welt, da geht es um etwas, was für uns nur schwer greifbar ist, weil es unsere Wahrnehmung in vielem übersteigt. Gleichzeitig sprechen wir aber dann, wenn wir von der geistlichen Welt reden, von einer Realität, die nicht nur existiert, sondern auch einen Einfluss auf unser Leben hier auf der Welt hat. Und der Einfluss auf die Welt, den wir wahrnehmen, er führt uns zu der ersten Frage oder zum ersten Teil der ersten Frage, die ihr gestellt habt. Was sagt die Bibel über den Feind? Und man könnte darüber vieles uns vor Augen führen, aber ich will nur auf was Zentrales eingehen. Die Bibel sagt uns zuerst einmal ganz allgemein in 1. Mose 1, Vers 31 in Bezug auf die Schöpfung, dass alles, was Gott gemacht hatte, sehr gut war. Und wir denken da zuerst und meistens nur an alles das, was für uns sichtbar von ihm geschaffen wurde. Doch die Schöpfung ist noch weitreichender als das, was wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das lesen wir zum Beispiel in Nehemia 9, Vers 6. Dort heißt es, Herr, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist. Die Meere und alles, was darinnen ist, du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Den Himmel und aller Himmel, Himmel, die Erde und alles, was darauf ist und das himmlische Heer. Diese Gegenüberstellungen führen uns vor Augen, dass die Erde ein Teil der Schöpfung ist, aber dass Gott nicht nur das schuf, was wir direkt wahrnehmen können, sondern seine Schöpfung noch weitreichender ist, tiefer, unerforschlicher und über diese unsichtbare Welt auch eine Welt beinhaltet, die wir zwar nicht konkret greifen können, aber in der unter anderem Gottes himmlische Diener, die Engel, sein Heer, ihn anbeten. Und über diesen Teil der Schöpfung, über diese Schöpfung, über die greifbare und für den Menschen weniger greifbare, hat Gott in 1. Mose 1 gesagt, sie ist sehr gut. Er schließt damit beides ein. Und dann lesen wir bereits in 1. Mose 3, also kurze Zeit später, dass der Satan in Gestalt einer Schlange Eva zur Sünde verführte. Der Satan, welcher selbst als Engel Teil dieser sehr guten Engelwelt Gottes war, sich aber entschied, von Gott abzuwenden. Das lesen wir in Jesaja 14, 12 bis 15 zum Beispiel. Das heißt also, dass in der Zeit zwischen Schöpfung und Sündenfall in 1. Mose 3 bereits irgendeine Rebellion gegen Gott stattgefunden haben muss und dass der Teufel bereits gesündigt hat, abgefallen ist, bevor der Mensch sich dazu entschied, zu sündigen. Und die Bibel sagt sehr viel über den Teufel und wir werden auch heute immer noch einiges anreißen, aber für den Moment wollen wir erst einmal festhalten, dass Satan sich in der uns unsichtbaren, von Gott geschaffenen Welt bereits vor dem Menschen entschied, sich von Gott abzuwenden, um dann in der sichtbaren Welt den Menschen zur Sünde zu verführen, Lüge zu verbreiten, von Gott wegzuziehen. Und hier finden wir eine Grundlage, die uns in der Bibel immer wieder begegnet und die bis heute andauert. Denn so wie die Entscheidung Satans in der unsichtbaren Schöpfung einen zerstörerischen Einfluss auf Gottes sichtbare Schöpfung hatte, so hat im Laufe der Zeit bis heute das Geschehen in der geistlichen Welt einen Einfluss auf die uns ganz sichtbare Welt. Ich denke da zum Beispiel an Daniel 10. Dort lesen wir, dass Gott Daniel einen Einblick in großes Elend gab, welches hereinbrechen würde. Und daraufhin ist Daniel in tiefe Trauer gefallen und er begann zu fasten. Und eine Woche verging, zwei Wochen vergingen, drei Wochen vergingen. Und Daniel hat sich wahrscheinlich gefragt, ob Gott ihn nun in seiner Trauer allein lassen würde. Er hat sich gewundert, warum das so lange dauert. Und dann nach 24 Tagen sandte Gott einen Engel, einen Bewohner der geistlichen Welt. Und dieser sagt in Daniel 10, 12 bis 14, hab keine Angst, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dich vor deinem Gott beugtest, um seinen Plan zu verstehen, hat er dein Gebet erhört. Und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Aber der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang in den Weg gestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, so dass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Nun bin ich hier, um dich darüber zu unterrichten, was mit dem Volk am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. In der für Daniel nicht sichtbaren Welt fand ein Kampf statt. Und dieser Kampf hatte einen konkreten Einfluss auf Daniels Leben. Weil ein Engelfürst 21 Tage für Daniel nicht sichtbar versucht hat, den Boten Gottes davon abzuhalten, Daniel zu begegnen, musste dieser Geduld in seiner Trauer aufbringen. Der Kampf in der geistlichen Welt hat einen Einfluss auf Daniels Leben hier auf der Erde. Und Ähnliches erleben wir auch bis heute im 21. Jahrhundert. Ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die ich selber vor ungefähr 10 Jahren erlebt habe. Ich habe ein Praktikum in einem christlichen Altenpflegeheim gemacht und habe dort auch übernachtet auf dem Gelände, weil das recht weit von meiner Heimat entfernt war. Und um mir im Feierabend ein bisschen die Zeit zu vertreiben, hatte ich vor dem Praktikum mir ein Buch gekauft, einen spannenden Jugendkrimi, und hatte den mitgenommen, um dann immer mal wieder da drin zu lesen. Und ich hatte schon zu Hause angefangen, da drin zu lesen, fand es ganz interessant und habe das dann eben auch mit zu dem Praktikum genommen. Ich fand es deshalb interessant, weil alles irgendwie da drin so ein bisschen mystisch dargestellt war, ein bisschen unheimlich, wie es halt manchmal in einem Krimi so ist. Und ich hatte auch schon mal überlegt, das Buch wegzulegen oder nicht weiterzulesen, weil es mir schon an manchen Stellen so ein bisschen suspekt vorkam, was ich da so gelesen habe. Aber ich war zu neugierig, als dass ich es einfach zu Hause liegen lassen konnte. Und ja, nahm das Buch also mit. Und das Praktikum, das war super. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und ich konnte, denke ich, auch Freude den Bewohnern entgegenbringen. Aber eine Sache war komisch. Und zwar war ich trotz dieser Freude innerlich ziemlich unruhig. Und ich bin eigentlich jemand, der, gerade wenn er eine Arbeit macht, die ihm Freude macht, viel Energie hat, aber so ausgelaugt, wie ich da oft war, das kannte ich von mir noch nicht. Und nach Feierabend habe ich das immer wieder gemerkt und es war, als würde mich wirklich was versuchen, in die Knie zu zwingen, mir die Kraft und die Freude an meiner Arbeit zu rauben. Und in den ersten Tagen war es noch einigermaßen auszuhalten. Ich dachte, das geht wieder vorüber. Und dann ist es aber immer und immer stärker geworden. Ich habe Gott gefragt, was los ist, weil ich das gar nicht so kannte. Und ich habe ihn gebeten, dass er mich doch ruhiger und wieder stärker macht. Aber es wurde erst einmal nicht besser, sondern schlimmer. Ich habe angefangen, immer wieder Stimmen zu hören, die Gott beleidigten, die ihn angriffen, die ihm Schimpfwörter zuriefen. Um mich davon ein bisschen abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen, habe ich den Jugendkrimi in die Hand genommen, um da drin zu lesen. Und was ich da gelesen habe, hat mich mehr und mehr stutzig gemacht, denn im weiteren Verlauf von dem Buch trat eine Frau auf, die von Dämonen, also quasi von Dienern des Teufels, besessen war. Und mehr noch, der Autor schrieb im weiteren Verlauf von dem Buch so, dass jeder Leser erkannt hat, dass er selber sich von Gott abgewandt hat. An einer Stelle schrieb er zum Beispiel, dass Gott selbst nur ein Dämon sei. Ich habe das Buch erstmal wieder zugeklappt, weil mir das alles ziemlich komisch vorkam. Habe es beiseite gelegt und gehofft, dass Gott mir bei dem ganzen Durcheinander irgendwie wieder Ruhe gibt. Aber als ich abends ins Bett gegangen bin, hat diese Unruhe nicht aufgehört. Ich fing an, in meinem Zimmer dunkle Gestalten und Fratzen zu sehen und in meiner Angst habe ich Gott angefleht, dass er endlich was tut, dass das aufhört. Und in dem Moment kam mir plötzlich das Buch in den Sinn, was ich gelesen hatte. Und es hat sich in mir einen Wunsch breit gemacht, dieses Buch unbedingt loswerden zu wollen. Ihr müsst wissen, ich bin ein großer Fan von Krimi und hätte wahrscheinlich gerne weiter gelesen, wenn es ein guter Krimi gewesen wäre. Aber der Wunsch, diesen Krimi nicht zu Ende zu lesen, der wurde in mir immer größer. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden, habe das Buch genommen, bin zum Altpapiercontainer gegangen, habe es in Stücke gerissen und weggeworfen. Und ab diesem Moment an habe ich gemerkt, wie ich ruhiger wurde, wie sich Ruhe in mir breit gemacht hat, wie sich Frieden in mir breit gemacht hat. Die Stimmen in meinem Kopf wurden leiser. Ich war am Abend wieder alleine im Zimmer und es wurde wieder Platz für mehr Ruhe und mehr Freude. Und ich bin mir sicher, in diesen Tagen wurde in der geistlichen Welt gekämpft. Und dieser Kampf hatte einen ganz konkreten Einfluss auf mein Leben. Andersherum hatte aber auch mein Leben einen Einfluss auf diesen Kampf, denn dadurch, dass ich nicht schon beim ersten Anzeichen darauf, dass in dem Buch was komisch ist, reagiert habe, sondern in meiner Neugier und in meinem Interesse das Buch weitergelesen habe, habe ich auch die Waffe bei mir behalten, mit der die gottlosen Mächte unter anderem gekämpft haben. Und auch wenn dieses Buch für mich ganz real greifbar war, ich habe es zerrissen, ich habe es weggeworfen, so kann ich gut nachvollziehen, was Paulus in Epheser 6, Vers 12 meint, wenn er schreibt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das merken wir manchmal zum Beispiel auch, wenn wir von Gott reden wollen. Häufig merken wir im Vorfeld, dass da jemand was dagegen hat. Ich selbst habe den Eindruck, dass in der unsichtbaren Welt in den letzten Wochen ein ziemlich großer Kampf in Bezug auf unsere Predigtreihe stattgefunden hat. Mir ist es häufig schwer gefallen, in der Vorbereitung die richtigen Worte zu finden, lag häufig nachts grübelnd wach und konnte manchmal keinen klaren Gedanken über das finden, was ich über Gott und sein Wort weitergeben darf. Was machen wir damit? Was können wir aus den Erlebnissen lernen, die ihr vielleicht auch schon wahrgenommen habt oder die ich euch geschildert habe? Müssen wir jetzt Angst haben, in ganz großer Gefahr zu stehen? Können Christen von Dämonen besetzt werden? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich nochmal Epheser 6, Vers 12 lesen. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Wir kämpfen. Dieser Vers spricht davon, dass nicht nur die geistliche Welt einen Einfluss auf unser Leben haben kann, sondern dass auch wir Einfluss auf die geistliche Welt nehmen können, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Ich habe erst letztens davon gehört, dass ein amerikanischer Christ in einem Restaurant war und dort saß und gegessen hat, und am Nachbartisch sah er eine Gruppe von Männern, die gemeinsam gebetet haben. Und als sie fertig waren, ging der Christ zu ihnen und hat sie gefragt, ob sie denn Christen seien. Und sie haben geantwortet, nein, wir sind Satanisten und wir beten für die Zerstörung christlicher Ehen. Andererseits konnte auch ich positiven Einfluss auf die Kämpfe in der geistlichen Welt nehmen. Durch das Gebet und meine Bereitschaft, das Buch wegzuschmeißen, konnte Gott mir den Weg aus dieser beklemmenden Situation zeigen und den Kampf gewinnen. Wir merken also, auch wir können kämpfen und müssen nicht teilnahmslos wahrnehmen, wie ein Kampf in einer uns nicht sichtbaren Welt stattfindet. Unser Gebet ist wirksam, weil Gott es erhört und handelt. Wir dürfen die Kraft nicht unterschätzen, die hinter dem Gebet um Befreiung von Ängsten, Süchten, Zwängen steht. Dinge, die uns häufig wie unüberwindbare Berge vorkommen und die sicher auch hin und wieder mit Kämpfen in der geistlichen Welt zusammenhängen. Doch ich möchte uns heute daran erinnern, dass Gott selbst die größten Berge in unserem Leben versetzen kann und dass wir daran mitwirken können durch unser Beten, durch unser Kämpfen mit und für Gott. Wir können also auch Einfluss auf die geistliche Welt nehmen. Heißt das nun im Umkehrschluss, dass wir Angst haben müssen, dass die bösen Mächte der geistlichen Welt auch auf uns zu großen Einfluss nehmen und uns Dämonen besetzen können? Wenn man diese Frage beantworten will, muss man erst einmal definieren, was mit besessen gemeint ist. Denn die Bibel spricht bei Besessensein von unterschiedlichen Dingen. Das griechische Wort will entweder aufzeigen, dass es tatsächlich einen Dämon gibt, der in einem Menschen Platz eingenommen hat, oder es spricht davon, dass ein Mensch unter dämonischem Einfluss leidet. Was dieses Wort aber nie ausdrückt, ist, dass ein Dämon tatsächlich jemanden besitzt, also so wirksam ist, dass der Mensch quasi als sein Eigentum nichts mehr tun kann und niemand einen Einfluss darauf nehmen kann, was dieser Dämon in diesem Menschen tut. Und das heißt nun in Bezug auf unsere Frage, ob ein Christ von Dämonen besessen sein kann, dass wir auf mehrere Antworten eingehen müssen, weil die Bibel das unterschiedlich gebraucht. Wenn man besessen so verstehen will, dass der Wille eines Christen vollständig von einem Dämon beherrscht wird, so dass die Person gar nicht mehr imstande ist, Gutes zu tun und Gott zu gehorchen, dann lautet die Antwort auf die Frage, ob ein Christ von Dämonen besessen sein kann, nein. Denn die Bibel garantiert uns an so vielen Stellen, dass wir einen anderen Herrn haben, dem wir gehören, dessen Besitz wir sind und der es absolut gut mit uns meint. Wenn man aber Besessensein so versteht, dass Dämonen Einfluss auf das Leben eines Gläubigen nehmen können, besonders dann, wenn der Gläubige sich mehr und mehr aus der Nähe zu Gott entfernt, dann muss man die Frage, ob ein Christ von Dämonen besessen sein kann, mit Ja beantworten. Das habe ich selbst gemerkt, als ich weiter in dem Buch gelesen habe, obwohl ich schon am Anfang gemerkt habe, dass da was nicht stimmt. Wichtig ist aber festzuhalten, dass wir nicht hinter jedem Bösen und hinter jeder Sünde einen Dämon vermuten müssen, der Einfluss auf unser Leben nimmt. Wir leben in einer gefallenen Welt, welche schon von ihrem Wesen her nicht mehr so gut ist, wie Gott es am Anfang gesagt hat. Trotzdem kann manche Sünde in unserem Leben auch damit zusammenhängen, dass wir dem Bösen Möglichkeiten zur Einflussnahme gegeben haben. Was schließen wir jetzt daraus? Müssen wir Angst haben in der kommenden Woche, dass sich unsere Beziehung zu Gott in akuter Gefahr befindet? Hier lautet die Antwort, nein, Angst haben müssen wir nicht, denn Gottes fürchte dich nicht, gilt auch in Bezug auf die geistliche Welt, die uns umfängt. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist der Schöpfer. Er hat auch diese unsichtbare Welt in ihrer anfänglichen Perfektion geschaffen. Und wenn Gott in seinem Wort davon spricht, dass die Sünde keine Macht mehr hat, nicht mehr Herr unseres Lebens ist, weil er sie am Kreuz bereits besiegt hat, dann meint er das auch so. Dann will er damit sagen, dass wir nicht fürchten müssen, in der kommenden Woche durch Dämonen aus Gottes Hand gerissen zu werden. Vielmehr dürfen wir uns an dem festklammern, was wir in Römer 8, 38 und 39 lesen, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten können uns von Gottes Liebe trennen. Diese Gewissheit, die dürfen wir haben. Und diese Gewissheit ist übrigens auch der geistlichen Welt nicht unbekannt. Ob es in der geistlichen Welt Bibeln gibt, in der man diese Gewissheit nachlesen kann? Eine Frage, die ihr auch gestellt habt. Ich kann es nicht beantworten. Aber was ich weiß, ist, dass Gott auch dort die Oberhand hat. Ich bin mir sicher, dass auch dort nichts geschieht, was Gott nicht zulassen würde. Und so dürfen wir auch wissen, dass wir keinem Einfluss aus der geistlichen Welt ausgeliefert sind, der uns aus Gottes Hand reißt, weil Gott das nie zulassen würde. Ob Jesus dem Gegner diese Gewissheit immer wieder in seinem Wort vor Augen hält, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Satan sicher sehr häufig merken muss, dass nicht er der Herr ist, so wie zum Beispiel bei Hiob nie etwas geschah, was nicht in Gottes Willen war. Oder in Markus 5, bevor eine ganze Legion von Dämonen einen Mann verlässt und in eine Herde Schweine fährt, da müssen die eingestehen, dass Jesus vor ihnen steht. Sie sprechen und sagen, Jesus, Sohn des Höchsten. Heißt das, dass vielleicht sogar böse Geister sich zu Gott wenden können? Eine Frage, die ihr auch gestellt habt und ich würde auch hier mit Ja und Nein beantworten. Ja, sie könnten definitiv mit Gott interagieren. Das können sie. Und sie müssen dabei vermutlich oft feststellen, wie machtlos sie ihm gegenüber sind. Und ich würde sagen, nein, sie können sich von sich aus nicht in dem Sinne zu Gott wenden, dass sie sich bekehren. Die Bekehrung braucht immer eine Entscheidung von dem, der sich bekehrt. Und wir können bei Dämonen davon ausgehen, dass sie sich wie der Teufel schon bewusst entschieden haben, gegen Gott zu kämpfen. Natürlich kann Gott selbst den größten feindlichen Kämpfer zu sich ziehen, das sehen wir bei unserem lieben Paulus. Aber aus eigener Kraft wird sich ein Dämon, der sich derart von Gott abgewandt hat, nicht für eine Jesus-Nachfolge entscheiden. Und so sind wir wieder bei unserer ersten Frage angekommen. Was sagt die Bibel über den Teufel? Und diese Frage hatte noch einen zweiten Teil, nämlich, wie kann man sich vor seinen Angriffen schützen? Und die Antwort auf diese Frage kann mit drei Worten genannt werden. Bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Bleiben heißt, es direkt ernst zu nehmen, wenn Jesus mich darauf hinweist, dass irgendwas komisch ist. An dem Buch, an den Gedanken, die ich habe und so weiter. Bleiben heißt, die Waffenrüstung nicht Stück für Stück abzulegen und damit die Angriffsfläche des Teufels zu vergrößern, sondern weiter am Glauben festzuhalten, die Wahrheit zu suchen, Gottes Geist Möglichkeit zum Wirken zu geben. Bleiben heißt, Gottes Wort zu lesen. Jesus hat, als der Teufel ihn in der Wüste versuchte, auf seine Angriffe mit Worten aus dem Alten Testament reagiert und konnte ihm so standhalten. Das hat er nicht getan, um zu zeigen, wie bibelfest er ist, sondern um sich selbst, um dem Teufel und uns zu zeigen, dass hinter Gottes Wort ein Gott steht, der Kraft und Macht hat. Bleiben heißt, Zeit mit Jesus zu verbringen, weil er nur Gutes für uns bereithält. Bleiben heißt, darauf zu vertrauen, dass wir durch Jesus Christus die Autorität haben, bösen Mächten zu gebieten, im Namen Jesu Menschen zu verlassen. Das hat er uns in Lukas 10 zugesagt. Bleiben heißt, zu beten, dass ich und andere davor bewahrt werden, negativen Einflüssen aus der geistlichen Welt nachzugeben. Und bleiben heißt, meinen Auftrag zu erkennen, Gottes heilsame Botschaft weiterzusagen, seine Botschaft, die uns Frieden und Hoffnung schenkt und die uns die Gewissheit gibt, wer bei Jesus bleibt, der bringt viel Frucht. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und ohne ihn können wir nichts tun. Lasst uns deshalb bei Gott bleiben, dem Schöpfer und Herr der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn niemand und nichts kann uns trennen von ihm. Seine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Denn auf ewig ist er unser Gott. Lasst uns das gleich in einem nächsten Lied Gott zusingen. Doch zuvor möchte ich beten. Ja, wir glauben an dich als unseren Herrn und hinter diesem Herr steht nicht einfach nur ein Wort, was sich in unser Leben so eingeschlichen hat, sondern hinter diesem Herr steht eine Realität, die existiert. Herr, du bist lebendig, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und ich danke dir, dass ich das selber schon erleben durfte. Ich danke dir, dass ich erleben durfte, dass das Beten, dass die Gegenwart von dir heilsam ist, befreiend ist. Und Herr, ich bete, dass wir das selber täglich erleben, dass du der Herr bist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns wachsam machst und bereit zu erkennen, wo wir herausgefordert werden, wo unser Glaube auch gestärkt werden soll. Herr, ich bete, dass wir bereit sind, in jedem Moment an dir festzuhalten, zu wachsen. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst zu erkennen, wo Menschen wirklich auch Gebet brauchen, deine Gegenwart brauchen. Herr, schenk du uns offene Augen, wo wir durch dich wirken können. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es uns nicht nur all das Schöne vor Augen führt, was wir durch dich haben, sondern dass es uns auch die Herausforderungen aufzeigt, die uns begegnen. Doch wir dürfen wissen, dass auch Herausforderungen in deinen Augen nicht das Ende sind, sondern die Möglichkeit sind, um zu wachsen, um gestärkt zu werden. Und darum bitte ich dich, Herr, dass auch diese Predigt dazu dient, wachsam und trotzdem ruhig zu werden, weil du der Herr bist. Und das wollen wir nun vor dich bringen, diesen Wunsch und all das, was uns nun auf dem Herzen liegt, in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns noch ein Segensgebet zusprechen und wer möchte, kann gern dazu aufstehen. Für all das, was dir in der kommenden Woche begegnet, für all das, was dich freut, für all das, was dich traurig macht, für all das, wofür du Kraft brauchst, für all das, was dich zum Loben bringt, segne dich, der dreieinige Gott, der Vater, der diese Welt, alles, was wir sehen und auch das, was wir nicht sehen, geschaffen hat. Der Sohn, der uns am Kreuz gezeigt hat, dass er der Herr ist über alles. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, wachsam zu sein und ruhig zu sein im Frieden unseres Herrn. Amen.